guarniciones siguen atacando al Palacio de la Moneda.
Vor 50 Jahren stürzt das Militär die sozialistische Regierung unter Präsident Allende. General Augusto Pinochet regiert 17 Jahre mit Gewalt.
Nixon and Kissinger just simply decided to change the fate of Chile. Nixon instructed the CIA to make the Chilean economy scream.
Group of people who had been trained at the University of Chicago in the Department of Economics, who came to be called the Chicago Boys, played a major role in designing and implementing the economic reforms.
Seguimos acá porque hay impunidad, porque no hay justicia, no hay verdad.
Am 11. September 1973, also vor 50 Jahren, hat in Chile das Militär geputscht und das Land in Folge 17 Jahre lang mit Überwachung, Folter und Verfolgung regiert. In dieser Folge von Mehr als Marte geht es darum, wie sich die Diktatur bis heute auf die chilenische Gesellschaft auswirkt und was die Menschen dafür tun, dass sie nicht vergessen wird.
Um zu verstehen, wie es 1973 zu dem Militärputsch in Chile kam, ist es wichtig, sich auch den geopolitischen Kontext von damals anzuschauen. Es war ja Zeit des Kalten Kriegs und die US-Regierung wollte verhindern, dass in Lateinamerika linke Regierungen an die Macht kommen. Salvador Allende, der vor dem Putsch an der Regierung war, war der erste demokratisch gewählte sozialistische Präsident der Welt. Er hat unter anderem Großgrundbesitzer enteignet, das Kupfer verstaatlicht, wo auch viele US-amerikanische private Konzerne aktiv waren und Kupfer abgebaut haben. Und das hat natürlich die Regierung von damals ja nicht so gut gefunden. Und deswegen haben sie alles versucht, um die Regierung von Allende zu destabilisieren. Denn wenn seine Regierung erfolgreich gewesen wäre, dann hätte sie ein positives Beispiel sein können für andere Länder in Lateinamerika und auch im Rest der Welt. Und die Diktatur prägt die chilenische Gesellschaft bis heute.
Mi tío era miembro del grupo de amigos del presidente. Se llama Ezequiel Contreras Carrasco. Fue asesinado cuando tenía 23 años, el 5 octubre del 1973.
Das ist Tania Medalla. Ihr Onkel Ezequiel Contreras Carrasco wurde am 5. Oktober 1973 im Alter von 22 Jahren von Militärs ermordet. Er war einer der Leibwächter des chilenischen Präsidenten Salvador Allende.
Sophia, nimm mich doch mal mit in die chilenische Gesellschaft 1973. Was war das für eine Regierung unter Allende und was hat dieser Wandel bedeutet? Also von einem sozialistischen Präsidenten, der dann geputscht wird vom Militär. Wie war das?
Also Allende hatte eine große Unterstützung in der Arbeiterschicht und von der Landbevölkerung. Seine Regierung nannte sich auch El Gobierno Popular, also die Regierung des Volkes. Und die Unterstützung stieg auch immer weiter während seiner Regierungszeit. Gleichzeitig hat er viele Gesetze gemacht, die wirklich der Armen und Arbeiterbevölkerung zugute kamen. Also er hat zum Beispiel eine Landreform durchgeführt, Großgrundbesitzer enteignet, dieses Land dann an die Bauern übergeben. Er hat Gesundheitsbildung kostenlos gemacht. Für jedes Kind gab es kostenlos einen Liter Milch. Also ihm waren besonders die Kinder und die Jugendlichen wichtig als die Zukunft des Landes. Und er hat auch das Kupfer verstaatlicht, was dazu geführt hat, dass viele ausländische Unternehmen und Investoren sich gegen ihn gestellt haben, weil die natürlich da ihre wirtschaftlichen Interessen in die Rohstoffe gesetzt hatten. Und deswegen wurde auch schnell ein Widerstand organisiert, also sowohl von der nationalen Oligarchie und den unternehmernahen Gruppen innerhalb Chiles, als auch von internationalen Akteuren, Akteurinnen. Die USA haben sich dann, wie gesagt, auch schon schnell gegen Allende gestellt. Und deswegen wurde seine Regierungszeit sehr schwierig, weil es einfach eine große wirtschaftliche Krise gab auch zum Ende. Also weil es Lebensmittel waren knapp, weil auch Lebensmittel gehortet wurden. Und es gab auch einen LKW-Streik, der von den USA, von der CIA finanziert wurde, wodurch die ganze Lebensmittelversorgung im Land lahmgelegt wurde. Und das schaffte eben dann auch so die Voraussetzungen für den Putsch. Allende wollte eigentlich am Tag des Putsches noch ein Referendum durchführen, um zu zeigen, dass er eben ein Demokrat ist. Und da eben von vielen hinterfragt wurde, hat er gesagt, okay, dann frage ich jetzt nochmal die Leute, ob sie wirklich wollen, dass ich weiter an der Regierung bleibe, obwohl ich ja eigentlich 4 Jahre Regierungszeit hätte. Und Pinochet war aber damals schon der Oberbefehlshaber des Heers und er ist ihm quasi in den Rücken gefallen und hat dann ans Militär weitergegeben, dass er dieses Referendum durchführen wollte. Und dann wurde der Putsch noch vorgezogen, der war schon in Planung. Und dann wurde eben am 11. September das Regierungsgebäude bombardiert, zum ersten Mal in der Geschichte von Chile.
Und jetzt in diesem Jahr, also am 11. September, heute zur Veröffentlichung der Folge, ist es schon ein paar Tage her, Da wird in Chile an diese 50 Jahre gedacht, die seitdem vergangen sind. Du hast die Gedenktage begleitet. Wie war das denn?
Also es gab ja schon den ganzen Monat über, den ganzen September lang, jede Menge Veranstaltungen. Ich bin auch gar nicht richtig hinterhergekommen, da überall hinzugehen, weil es so viele interessante Sachen gab. Also Theateraufführungen, Filmvorstellungen, Performances, Proteste. Politische und künstlerische Kollektive haben sich schon das ganze Jahr über eigentlich vorbereitet auf diesen Jahrestag. Und es ist eben auch ein besonderer Jahrestag, 50 Jahre, weil viele derjenigen, die den Putsch und die Diktatur damals miterlebt haben und aktiv beteiligt waren, an der, also sowohl die Opfer, die politisch aktiv waren und verfolgt wurden, als auch die Täter, die damals gefoltert und gemordet haben, die sind eben jetzt schon sehr alt, manche sind auch schon gestorben. Und zum nächsten Jahrestag, also zum 60. Jahrestag in 10 Jahren, sind die vielleicht schon verstorben. Deswegen fand ich es jetzt auch wichtig, nochmal über dieses Thema zu sprechen und die Leute zu interviewen, die damals das miterlebt haben. Und wir wollen in dieser Folge deshalb auch darüber sprechen, wie die jungen Generationen die Erinnerungsarbeit am Leben halten und sie auch verändern.
Was ihr da hört, ist ein Lied, zu dem am 11. September ein Tanzkollektiv in Chile 50 Mal getanzt hat. Und zwar im Paseo Bulnes, das ist eine Straße, die zum Regierungsgebäude La Moneda in Santiago führt. 50 Tänze, also ein Tanz für jedes Jahr, das während des Militärputsches im Jahr 1973 vergangen ist. Die Frauen tanzen Cueca, das ist ein traditioneller chilenischer Paartanz, aber sie tanzen Cueca sola, also Cueca allein, nicht zu zweit. Auch Tania Medalla tanzt mit, die ihr am Anfang gehört habt. Sie ist eine der Gründerinnen des Kollektivs Cueca sola.
Tania Medalla sagt, dass der Tanz Cueca Sola seinen Ursprung in der Diktatur hat, in der Organisation der Angehörigen der Detenidos Desaparecidos, so werden auf Spanisch die gewaltsam Verschwundenen und Ermordeten der Diktatur genannt. Die Organisation dieser Angehörigen hatte eine Folkloregruppe und eine dieser Gründerinnen war Gala Torres. Die ist ziemlich berühmt und sie war eine Frau von Land, das war Tania Medalla wichtig, das zu betonen. Aber sie starb 2002, ohne je ihren Bruder gefunden zu haben. Diese Folkloregruppe der Frauen, die eben alleine getanzt haben, war auch eine Form des Widerstands gegen die Diktatur.
Die meisten Mitglieder dieser Organisation der Angehörigen der Verschwundenen und Hingerichteten der Diktatur, so heißt die, waren Frauen. Sie haben eine wichtige Rolle im Widerstand gegen die Diktatur gespielt, das hat Sophia eben schon gesagt, und auch nach der Diktatur auf der Suche nach der Wahrheit und ja, im Kampf für Gerechtigkeit.
Zum ersten Mal hat eine Gruppe von Frauen Cueca Sola am Weltfrauentag am 8. März 1978 getanzt, also noch genau während der Diktatur. Damals haben sie im Teatro Caupolicán in Santiago alleine, also ohne Partner, getanzt, schwarz-weiß gekleidet. Und dabei haben sie sich die Fotos ihrer ermordeten Angehörigen um den Hals gehangen. So entstand Cueca Sola, der einsame Tanz der Frauen, die die Verbrechen der Diktatur anklagen.
Ich finde, das ist eine total starke Szene, wie die Frauen da alleine tanzen. Kannst du mal beschreiben, wie dieser Cueca-Tanz aussieht? Oder wie fühlt er sich an?
Ja, also dieser Tanz, der kommt eigentlich auch so vom Land. Die Frauen tragen dann so große, bauschige Kleider und die Männer ein Poncho und so einen Hut. Und beide haben so ein weißes Tuch in der Hand, also mit so einem Halstuch getanzt. Und es wird gesagt, dass der Tanz so ist wie ein Huhn und eine Henne, die miteinander so flirten, ein Koketeo. Und es wird sich aber nicht berührt, sondern es tanzt und springt quasi so umeinander rum und wedelt mit diesem Halstuch. Und es ist aber ganz interessant, wie dieser Tanz im Laufe der Geschichte mehrfach irgendwie seine Bedeutung verändert hat, finde ich. Mittlerweile gibt es auch so Straßen-Cueca-Gruppen und eben die Frauen, die Cueca tanzen. Also der wurde ja von den Leuten stark verwandelt. Ja.
Ese día fue terrible porque recuerdo cosas, tengo imágenes de estar parada en una plaza, en un banco de la plaza, mirando pasar los aviones y ver el humo de la moneda.
Das ist Sandra Palestro. Sie war am Tag des Putsches 22 Jahre alt und sie war damals Mitglied der Sozialistischen Partei, also derselben Partei, der auch der Präsident Salvador Allende angehörte. Sandra erinnert sich noch daran, dass sie an dem Tag auf einer Bank, auf einem Platz stand, auf einer Plaza und dabei zusah, wie die Flugzeuge an ihr vorbeiflogen, die dann den Regierungspalast bombardierten. Und sie sah den Rauch aus dem Gebäude La Moneda aufsteigen. Danach wurde dann eine Ausgangssperre verhängt und von da an sei es jeden Tag schlimmer geworden, sagt Sandra. Die Militärs haben ihr Haus durchsucht, haben Bücher und Dokumente mitgenommen und die anschließend auf der Straße verbrannt. Und viele ihrer Angehörigen wurden festgenommen.
Und auch Sandra Palestro wurde festgenommen. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir noch ein bisschen weiter zurückschauen in der Geschichte. Wenn über die Diktatur in Chile gesprochen wird, geht es meistens um die vielen brutalen Verbrechen der Militärs. Dazu kommen wir noch später. Aber um zu verstehen, warum es überhaupt zu dem Militärputsch kam, das haben wir eben auch schon angesprochen, ist es wichtig, auf die 3 Jahre vor dem Putsch zu schauen. Das machen wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter.
Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada.
Salvador Allende wurde am 4. September 1970 mit etwas mehr als 36% der Stimmen zum Präsidenten Chiles gewählt. Da er nicht die absolute Mehrheit erhielt bei den Wahlen, musste er noch vom Parlament bestätigt werden. Das passierte dann aber anschließend. Und bei den Parlamentswahlen 1972 erhielt sein Regierungsbündnis Unidad Popular sogar 44% der Stimmen. Also die Zustimmung stieg mit den Jahren an. Allende war ein Arzt mit Schnurzbart und Brille. Sein Regierungsbündnis war ein Zusammenschluss der Sozialistischen Partei, der Kommunistischen Partei und weiteren kleinen Linksparteien, um seine Reformen umsetzen zu können, also auch um die Parlamentsmehrheit zu haben, um die Reformen demokratisch umzusetzen. Musste er teilweise mit der Democracia Cristiana zusammenarbeiten. Das ist so eine Zentrumspartei in Chile. Die hat dann aber irgendwann ihm die Unterstützung entzogen und letztendlich auch den Putsch unterstützt. Und Allende hatte eben auch viel Widerstand gegen seine Regierung, weil er die Interessen des nationalen und internationalen Kapitals einschränkte. Er hat nämlich eine Landreform durchgesetzt, wie ich ja am Anfang auch schon erwähnt habe, Großgrundbesitzer enteignet, den Kupferbergbau verstaatlicht und kostenlose Schulbildung und Gesundheitsversorgung eingeführt. Sandra Palestro hat damals als Grundschullehrerin gearbeitet.
Uno de los lemas de Allende era educación para todos.
Sandra sagt, dass Bildung für alle eines der großen Projekte von Allende war. Überall wurden Schulen gebaut, um allen Kindern Zugang zu Bildung zu garantieren. Sandra hat damals Jura studiert, aber sie hatte ein paar Semester auch mal Lehramt studiert und hat deshalb als Lehrerin mit ausgeholfen. Morgens war sie an der Uni und nachmittags hat sie unterrichtet. Die LehrerInnen waren zu dem Zeitpunkt fast alles junge Leute, die noch voll von Idealismus waren und alles so schnell wie möglich verändern wollten. Sie haben in den Schulen gemerkt, dass die Eltern der Kinder ein niedriges Bildungsniveau hatten und dann auch Unterricht für die Mütter und die Väter organisiert. Sandra hat zum Beispiel auch die ArbeiterInnen einer Dosenfabrik unterrichtet, von denen viele noch gar nicht lesen oder schreiben konnten.
Somos felices de haber vivido una etapa luminosa, yo creo, en la historia de la humanidad.
In dem Gespräch mit Sandra hat sie die Geschehnisse von damals auch nochmal in den globalen und historischen Kontext eingeordnet, also quasi alles, was dem Sieg von Allende noch vorausging und was auch die linke Bewegung und die Studierenden in Chile geprägt hat. Die 1960er nennt Sandra eine leuchtende Etappe in der Geschichte der Menschheit. Das fand ich irgendwie einen ganz schönen Begriff.
Éramos pura mística, puro idealismo.
Sie meint damit den Idealismus, der in vielen jungen Menschen aufgeblüht ist zu dem Zeitpunkt. In Chile, aber auch in Deutschland, ne? Die Hippie-Bewegung.
Da war ja auch die 68er-Bewegung in Europa.
Die Ostermärsche, die Friedensbewegung, ne? Die Proteste gegen den Vietnamkrieg, gegen Atomkraft. In Chile zum Beispiel auch mit dem Blick auf die Massaker in Mexiko, bei dem hunderte Studierende ermordet wurden, auch in der Zeit. Das ganze Gefühl, dass man jetzt alles besser machen muss und auch alles besser machen kann.
Und damals war ja auch die Zeit des Kalten Kriegs und deshalb wollten die USA in Lateinamerika einen Linksruck verhindern. Dokumente der CIA, die lange als geheim eingestuft waren und erst zwischen 1999 und 2000 freigegeben wurden, zeigen, dass die US-Regierung durch Geheimoperationen direkt Einfluss auf die Politik in Chile nahm. Die Dokumente legen Gespräche zwischen dem damaligen US-Präsident Richard Nixon und Außenminister Henry Kissinger offen.
Gelder aus den USA sind zum Beispiel in einen Streik der Lastwagenfahrer 1972 geflossen, der auch die Lebensmittelversorgung in Chile unterbrochen hat, und zum Beispiel in die konservative Tageszeitung El Mercurio. Die hat eine mediale Kampagne gegen Allende geführt. Der US-Amerikaner Peter Kornbluh hat auf Grundlage von mehr als 24.000 freigegebenen Dokumenten ein Buch herausgegeben, das diese Einflussnahme detailliert beschreibt. Das Buch heißt The Pinochet File. Es ist aber nur auf Englisch und Spanisch verfügbar, leider nicht auf Deutsch, aber sehr empfehlenswert.
On the 12th of September 1973, Henry Kissinger called together a special interagency committee known as the WASAG, the Washington Special Action Group. And literally within 24 hours of the coup, he was in discussion with these interagency representatives on how to help the Pinochet regime consolidate, even as people were being killed and their bodies dumped in the street and rounded up and put into a concentration camp at the stadium and bodies floating in the Mapocho River here in Santiago. Kissinger convened this committee, and we have the declassified memorandum of conversation, and you know, actually the officials there just started joking about the coup.
Das war ein Ausschnitt von einem Interview mit Peter Kornbluh bei Democracy Now. Peter Kornbluh beschreibt darin, dass der damalige Außenminister Henry Kissinger einen Tag nach dem Militärputsch in Chile ein Komitee zusammengerufen hat, um zu besprechen, wie sie am besten das Pinochet-Regime festigen. Und das, obwohl da schon Menschen ermordet worden waren und in Gefangenenlager gesteckt wurden. In dem dokumentierten Gespräch macht Kissinger sogar Witze über den Militärputsch. Den Link zu dem vollständigen Interview findet ihr in den Shownotes. Der chilenische Fernsehsender Chilevisión hat auch vor kurzem einen ziemlich guten Dokumentarfilm zu den Recherchen von Kornbluh herausgebracht. Er heißt Operación Chile. Falls ihr Spanisch sprecht, empfehle ich euch den auch. Den könnt ihr auch in den Shownotes finden.
Die Vereinigten Staaten haben auch Militärregierungen in anderen lateinamerikanischen Ländern unterstützt. Unter dem Codenamen Operación Cóndor haben in den 1970er Jahren und auch in den 80er Jahren Geheimdienste aus Argentinien, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivien und Brasilien mit Unterstützung der USA zusammengearbeitet, um linke politische Kräfte zu verfolgen und immer wieder auch zu töten. Viele lateinamerikanische Militärs wurden außerdem an der Escuela de las Américas ausgebildet. Das war ein Trainingscamp der US-Armee und da wurden den Soldaten auch Foltertechniken beigebracht, die sie in den Heimatländern anwenden sollten, um, ja, Zitat, den Kommunismus zu bekämpfen.
Die Einflussnahme der USA war sicherlich ein Grund für den Putsch in Chile, aber auch die nationale, also die chilenische Oligarchie, die Großgrundbesitzer und die Unternehmer taten alles dafür, um eine Situation des Chaos zu erzeugen und so den Putsch zu rechtfertigen. Das habe ich am Anfang schon kurz erwähnt, also es wurden zum Beispiel Lebensmittel zurückgehalten, LKW-Streiks organisiert. Und so kam eben ein Gefühl der politischen Krise auf. Wie Kornbluh auch in dem Interview gesagt hat, begann direkt nach dem Putsch die Verfolgung, die Ermordung und die Inhaftierung von Gegnern des Pinochet-Regimes. Auch die Studentin und Lehrerin Sandra Palestro wurde verhaftet.
El 6 de octubre caí presa en la calle con mi hermana mayor.
Polizisten haben Sandra und ihre Schwester nach den Ausweisen gefragt und als sie den Nachnamen gesehen haben, haben sie beide verhaftet und ins Nationalstadion gebracht. Das Stadion war damals eines der größten Gefangenenlager der Pinochet-Diktatur. Dort haben die Militärs Sandra verhört und sie gefoltert, um Informationen über ihren Vater herauszufinden. Ihr Vater, Mario Palestro, war nämlich Parlamentsabgeordneter der Sozialistischen Partei, eine der damals meistgesuchten Personen.
Fue tan cruel que mi hermana mayor es como 6 años mayor que yo y la pusieron afuera del lugar donde me iban a torturar para que escuchara mis gritos y así le dijeron. Cuando salí de ahí, mi hermana estaba destrozada, ¿no?
Sandra sagt, dass die Militärs ihre Schwester, die 6 Jahre älter als sie ist, dazu zwang, sich vor die Tür des Raums zu stellen, in dem Sandra gefoltert wurde, damit sie ihre Schreie hörte. Ihre Schwester war danach psychisch komplett verstört. Die beiden waren 1 Monat lang im Nationalstadion gefangen. Und als bekannt wurde, dass ihr Vater ins Exil nach Norwegen geflohen war, erst dann wurden sie freigelassen.
Sandra ist dann auch ins Exil gegangen, erst nach Norwegen und dann nach Venezuela. Und sie konnte lange nicht darüber sprechen, was ihr damals angetan wurde.
Nunca conté a nadie. Estuve 14 años sin hablar. Tenía insomnio. Nada me interesaba. No tenía contentos, deseos de vivir, de hacer algo, más que venir a pelear a Chile.
Ganze 14 Jahre lang hat Sandra darüber geschwiegen, was ihr damals passiert war. Sie konnte damals nicht schlafen, hatte an nichts Interesse und einfach gar keine Lust zu leben, sagt sie. Sie wollte nur zurück nach Chile, um gegen die Diktatur zu kämpfen. Sie ging 1983 zurück nach Chile, das war noch während der Diktatur, aber sie hatte damals eine Erlaubnis bekommen, von den Militärs wieder einzureisen. Andere durften nämlich nicht einreisen und manche haben sogar die Nationalität aberkannt bekommen. Aber Sandras Symptome wurden irgendwann so schlimm, dass sie das Gefühl hatte, wie sie selber sagt, sie hätte einen Bleihelm auf den Kopf, der sie zerdrückt. Sie hat dann mit einer Freundin gesprochen und die hat sie in ein Institut für mentale Gesundheit gebracht, das sogenannte Instituto Latinoamericano de Salud Mental. Das wurde 1988 gegründet in Chile, speziell für Opfer von Menschenrechtsverletzungen der Diktatur. Ich fand das irgendwie ziemlich heftig, dass es wirklich ein Institut gibt, das extra die gefolterten Personen der Militärdiktaturen behandelt. Dass das überhaupt nötig ist, sowas zu gründen, ne? Sandra war dann 3 Jahre dort in psychiatrischer Behandlung.
Ich finde, der Fall von Sandra macht auch nochmal deutlich, wie lange die Nachwirkungen also von Militärdiktaturen sind, nicht nur in Chile, sondern auch anderswo. Viele Opfer haben bis heute nicht darüber gesprochen, was ihnen damals während der Diktatur widerfahren ist.
Eine staatliche Untersuchungskommission, die sogenannte Kommission Walic, hat im Jahr 2003 einen Bericht veröffentlicht über die Verbrechen der Diktatur und darin 40.000 Menschen als Opfer der Diktatur anerkannt. Darunter sind ungefähr 3.000 Tote und unter diesen 3.000 Toten nochmal über 1.000 Verschwundene, deren Körper bis heute nicht aufgetaucht sind. Die tatsächliche Zahl der Opfer ist aber vermutlich noch viel höher, weil eben viele Opfer nicht vor der Kommission ausgesagt haben und auch viele Menschen verschwunden sind, ohne dass jemand das registriert hätte. Sandra ist im Jahr 2010 zum ersten Mal ins Nationalstadion gegangen, also an den Ort, wo sie damals gefangen war und gefoltert wurde. Die ehemaligen Gefangenen haben dort verschiedene Erinnerungsorte geschaffen, also zum Beispiel in den Umkleidekabinen, die als Gefangenenzellen genutzt wurden, oder in den Fluren und Tunneln, in denen sie gefoltert wurden. Jedes Jahr am 11. September findet im Nationalstadion eine große Gedenkveranstaltung statt. Ich war dieses Jahr am 11. September auch bei der Gedenkveranstaltung und da waren super viele Leute. Also ich war überrascht, dass es so voll da war. Echt über 50.000 Menschen, das ist so die offizielle Zahl. Und es gab Konzerte von verschiedenen Musikgruppen, zum Beispiel Inti Imani, Quilapayún, verschiedene Tanz- und Trommelgruppen. Also es war irgendwie so eine Mischung aus, ja, irgendwie Karnevalsfest und Trauerveranstaltung. Also das finde ich auch in Chile immer ganz interessant, dass auch bei Protesten oder auch bei traurigen Veranstaltungen trotzdem immer Musik und Trommeln dabei sind, um ja irgendwie diesen Trauer zu begleiten. Und die Leute haben da auch Kerzen angezündet, Blumen niedergelegt. Und es waren auch sehr viele junge Leute da und auch Familien mit Kindern.
Hoy día es un día para recordar. Yo, que no viví el golpe. Soy una persona que no está de acuerdo con las atrocidades que se vivieron, que no comparte los ideales de la justificación que dan y no hay nada que justifique todo lo que se hizo y todas las consecuencias que todavía trae a futuro. No es solamente el golpe, es que todavía estamos bajo una dictadura, porque todavía estamos bajo la constitución del 80.
Das ist Betsa B. Concha. Sie ist 41 Jahre alt, Sozialarbeiterin und war bei der Gedenkfeier auch im Nationalstadion. Sie hat den Putsch selbst nicht miterlebt, aber sie ist zum Stadion gekommen, um an die Verbrechen der Diktatur zu erinnern. Sie sagt, dass nichts rechtfertigen kann, was damals geschehen ist und dass der Putsch bis heute Nachwirkungen hat. Denn die Verfassung aus dem Jahr 1980, also die aus der Diktatur, die ist bis heute in Kraft.
Das, was Betsa wieder gesagt hat, also dass nichts die Verbrechen der Diktatur rechtfertigen kann, das hat sie auch, glaube ich, so als Reaktion auf die Aussagen von rechten PolitikerInnen in Chile gesagt, die so in den Wochen vor dem Militärputsch-Jahrestag an die Öffentlichkeit kamen. Also da haben halt viele gesagt, dass der Putsch gerechtfertigt war, um Chile vor dem Kommunismus zu retten und dass der Putsch notwendig war, um die politische Krise zu überwinden und solche Sachen. Und das finde ich halt auch heftig, dass jetzt immer noch 50 Jahre nach dem Putsch das Politiker gibt, die das rechtfertigen. Und Boric, der jetzige Präsident, der hat auch so eine Veranstaltung gemacht an dem Tag und da haben die rechten Parteien nicht teilgenommen und die haben sich auch geweigert, ja, so eine Erklärung zu unterschreiben, die Boric vorgelegt hat, in der sich eigentlich alle Parteien im Parlament für Demokratie und Menschenrechte aussprechen sollten und da haben die rechten Parteien auch nicht unterschrieben. Also es gibt immer noch so eine große Leugnung und Verharmlosung der Diktatur.
Boric ist ja auch angetreten, um die Verfassung, die ja aus der Diktatur stammt, zu ändern. Also es gab ja dann, ne, die verfassungsgebende Versammlung etc. Der Vorschlag wurde nicht angenommen, aber das war auch sein größtes Antrittsversprechen, die Verfassung, die das politische, wirtschaftliche und juristische Erbe der Diktatur ist, ein für alle Mal abzuschaffen. Pinochet hat damals nämlich die Diktatur benutzt, um radikale neoliberale Reformen durchzuführen und diese Grundlagen dafür waren eben auch in der Verfassung zu finden. Chile war quasi in der Zeit das Labor des Neoliberalismus, also der Ort, an dem die Welt zugucken konnte, was also eine radikale, ultraliberale Wirtschaftspolitik bewirkt.
Zuständig für die Ausarbeitung dieses Wirtschaftsprogramms waren damals die sogenannten Chicago Boys. Das war eine Gruppe von chilenischen Wirtschaftswissenschaftlern, die an der University of Chicago neoliberale wirtschaftliche Lehren studiert hatten. Und dazu gehörte eben die Privatisierung des Rentensystems, auch des Bildungs- und Gesundheitswesens zu großen Teilen und auch des Wassers zum Beispiel. Arbeitsrechte wurden abgebaut und die nationale Industrie zerschlagen.
Soy madre de Alfredo Rojas Castañeda, detenido y desaparecido el 4 de marzo de 1975.
Soy hermana de Nicomedes II Toro Bravo.
Soy esposa de Enrique Cusibel
Alvina, de Newton Morales Saavedra,
soy agosto, detenido
y madre de Manuel Jesús
Cristina Miguel Ángel Pizarro.
Detenida y desaparecida el 27.
Soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973.
De usted depende que nunca más vuelva a ocurrir.
No más desaparecido. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más.
Das war der Ausschnitt eines Videos der Kampagne für das No, also das Nein zur Pinochet-Diktatur vor einem Referendum 1988. An der Kampagne haben auch die Frauen teilgenommen, die Cueca Sola tanzen. Pinochet erklärte sich nur bereit, ein Referendum über den Fortbestand seiner Diktatur durchzuführen, weil es einen großen internationalen Druck gab damals, auch von den USA. Kurze Frage, warum ist es so, dass die USA das erst unterstützen und dann wieder gegen Pinochet sind?
Das habe ich ehrlich gesagt auch jetzt vor kurzem erst durchblickt in diesem Dokumentarfilm, den ich vorher erwähnt habe über die Einflussnahme von den USA in Chile. Da wird nämlich nahegelegt, also aufgrund dieser CIA-Dokumente, dass die USA wollten ja am Anfang quasi verhindern, dass eine kommunistische Regierung an der Macht ist, deswegen waren sie gegen Allende. Und dann mit der Zeit wurde Pinochet aber so extrem mit seinen Morden und Menschenrechtsverletzungen, dass die Linke wieder erstarkt ist. Also es gab auch ein Attentat gegen Pinochet. Es wurde versucht, den zu ermorden von einer linken Organisation. Das hat aber nicht funktioniert, weil aus Versehen in dem Auto, auf das geschossen wurde, er nicht drin saß. Also aus Zufall hat er das überlebt, das Attentat. Und es wurden halt im Untergrund ganz viele linke Organisationen sind so gewachsen. Und deswegen, laut der CIA-Dokumente, wollten sie Pinochet dann absetzen, um zu verhindern, dass die Linke erstarkt und wie es dann quasi einen neuen linken Aufschwung gibt und eine neue kommunistische Regierung die Diktatur ersetzen könnte. Also die waren jetzt gar nicht gegen Pinochet am Ende, weil er so viele Menschen ermordet hat, sondern wieder nur, weil sie den Kommunismus verhindern wollten. Das war dann damals schon Ronald Reagan als Präsident.
Und dann gab es dieses Referendum. Die Leute haben abgestimmt und haben dafür gestimmt, dass Pinochet abtreten muss. Er war soweit einverstanden mit der Bedingung, dass die Verfassung weiter in Kraft bleiben sollte. Die demokratischen Regierungen, die auf die Diktatur gefolgt sind, haben das auch erstmal so akzeptiert. Auch weil sie Angst hatten, dass die Militärs sich sonst erneut an die Macht putschen.
Und Pinochet ist auch nach der Rückkehr zur Demokratie weiter Oberbefehlshaber des Heers geblieben.
Warum? Krass.
Ja. Und Senator auf Lebenszeit. Das hatte er vorher sich auch in der Verfassung so zurechtgeschustert. Deshalb genoss er auch politische Immunität. Die wurde erst im Jahr 2000 aufgehoben, als er wegen der Menschenrechtsverbrechen angeklagt wurde und ein spanischer Richter seine Verhaftung anordnete. Die Anklage wurde dann aber wegen angeblicher Verhandlungsunfähigkeit infolge einer Altersdemenz wieder eingestellt.
Also dann wurde Pinochet dement.
Mhm, ja genau. Er konnte sich ja nicht mehr daran erinnern, was er alles so getan hat.
Und konnte sich ja nichts erinnern. Das ist eines der letzten Interviews von Pinochet im Jahr 2003. Wir hören mal kurz rein.
Usted sabe muy bien que unos lo aman y otros lo odian. Unos consideran que usted fue el Salvador de Chile y otros dicen que fue el dictador que violó los derechos humanos. Dígame cómo usted se ve a usted mismo.
Qué difícil la pregunta, cómo se va a ver uno, no sé, siempre como ángel.
Siempre como ángel.
Okay. Pero creo yo que reflexionando y meditando, creo que soy bueno. Soy un hombre que no tengo odio en el corazón.
Ni resentimientos.
Tampoco.
Hier wird auch nochmal deutlich, dass Pinochet einfach nie bereut hat, was er damals getan hat. Er ist dann auch 2006 gestorben, ohne je verurteilt worden zu sein. Generell sind nur wenige Militärs in Chile für ihre Verbrechen verurteilt worden. Pinochet hatte nämlich vorher noch ein Amnestiegesetz verabschiedet. Das hat dann vielen Straffreiheit garantiert für ihre Verbrechen der Diktatur. Nur 134 sitzen im Gefängnis, und zwar in einem Spezialgefängnis namens Punta Poco. Und denen geht's da auch gar nicht so schlecht. Die haben nämlich einen Tennisplatz da zum Beispiel.
Und ganz kurz ein Blick auf das Nachbarland, auf Argentinien. Da gab's ja auch eine Militärdiktatur ungefähr zur gleichen Zeit, von 1976 bis 1983. Das Besondere ist aber, dass die argentinische Gesellschaft nach der Diktatur aus sich selbst heraus die Verbrechen der Diktatur aufgearbeitet hat, also selbst Prozesse organisiert hat und über 1000 Verantwortliche wurden auch verurteilt. Dazu gibt es einen Film, den ich euch sehr empfehle. Er war auch der argentinische Oscar-Kandidat in diesem Jahr. Ich war im vergangenen Jahr auf jeden Fall in diesem Film und der Saal war voll und so viele Leute haben geweint. Das war sehr krass. Also es geht um diese Prozesse, darum, wie das aufgearbeitet wurde und so viele Erinnerungen, merkt man einfach, waren in diesen Stuhlreihen noch vorhanden. Die Leute sind echt weinend rausgegangen.
Ich habe den Film auch in Chile im Kino angeguckt und sogar hier haben die Leute sich dann nach dem Film hingestellt und applaudiert. Also das fand ich auch ganz interessant. Da haben auch viele danach gesagt, oh toll, die Argentinier haben das gemacht, was wir hier nicht geschafft haben.
Und das Thema Diktatur ist auch heute wieder aktuell. Heute, 40 Jahre nachdem die Demokratie wieder eingeführt wurde. Denn wir haben einen Präsidentschaftskandidaten, Javier Milei, einen ultraliberalen Kandidaten, der überraschend super viele Stimmen bekommen hat bei den Vorwahlen. Jetzt sind ja im Oktoberwahlen, dazu machen wir auch nochmal was hier im Podcast. Aber ganz kurz, seine Vizekandidatin Victoria Villarroel kommt nämlich aus dem Militärbereich. Ihr Vater war ein Militär und eine Sache, die jetzt vor 2 Wochen ungefähr hier kursiert hat, war die Nachricht, dass ihr Name auf dem Blog stand eines Mannes, der selber einer der Verbrecher der Militärdiktatur war. Er hatte in seinem Heft, in dem er seine Verteidigung vorbereitet hat, ihren Namen notiert. Sie ist nämlich Anwältin und sie ist Teil einer Organisation oder hat sie mitgegründet, die sozusagen auf diese Gegenseite guckt. Also wer war denn Opfer von radikalen terroristischen Vereidigungen während der Diktatur? Also sagt, hey, okay, was habt ihr mit diesen 30.000 Verschwundenen? Das ist doch alles Quatsch. Gucken wir mal auf die Leute, die Opfer waren von zum Beispiel radikalen Widerstandsgruppen, die es damals auch gab, ja. Aber das so in dieses Verhältnis zu setzen und zu sagen, es ist doch das Gleiche, ist sehr schwierig. Und sie gilt als Leugnerin der Militärdiktatur. Ohne zu sagen, sie gab es nicht. Ne? In Argentinien ist es nochmal anders. Da wird nicht so viel offen gesagt, es gab sie nicht. Weil die Aufarbeitung in Argentinien viel mehr stattgefunden hat als in Chile. Ich würde sagen, dass dieses Bewusstsein dafür noch größer ist als in Chile für die Verbrechen. Was so klassisch kommt aus dieser politischen Richtung, aus der Ultrarechten, ja, okay, wo sind denn eure 30.000? Das hat Javier Milei auch gesagt. Wo sind die 30.000 Verschwundenen? Die gibt es doch gar nicht.
Ich finde das irgendwie ganz interessant, wie die Rechten so ihre Diskurse anpassen und so weiter. Weil in Chile sagen jetzt die Rechten auch nicht, dass es die Diktatur nicht gab, sondern die sagen immer, wir verurteilen die Menschenrechtsverletzungen, aber wir glauben, dass der Militärputsch notwendig war. Also die sagen quasi nicht, dass es das nicht gab, also dass die Menschenrechtsverbrechen nicht gab, sondern die sagen, die gab es, da haben ein bisschen übertrieben da irgendwie. Das war so ein Versehen, ein paar Einzelfälle. Und das Ganze, also der Putsch an sich eben notwendig war, um Chile vor dem Kommunismus zu retten oder so. Also die basteln sich das halt irgendwie so zurecht.
Nochmal ganz kurz zu Villarroel, also der aktuellen Vizepräsidentschaftskandidatin in Argentinien. Sie sieht zum Beispiel die verurteilten Militärs als politische Gefangene, ne? Also, dass sie sozusagen politisch verfolgte Gefangene sind und verurteilt wurden.
Ja, krass.
Bis heute werden ja Prozesse geführt in Argentinien gegen Militärs. Immer noch.
Ja, in Chile auch. Es wurden jetzt auch noch welche verurteilt, kurz vor dem Jahrestag. Und auch während der Proteste hier 2019 und 2020 gab es auch diesen Diskurs. Also da wurden ja auch wieder die Menschenrechte verletzt. Mehr als 400 Leute, Protestierende, wurden von der Polizei in die Augen geschossen und haben Augenverletzungen erlitten. Manche sind auch ganz erblindet. Und diese Menschenrechtsverbrechen wurden wieder nicht aufgearbeitet. Und es gab damals auch wieder den Diskurs oder bis heute, ja, aber was ist denn mit den verletzten Polizisten? Also die Protestierenden haben ja auch Steine geworfen. Also das war ja dann auch gerechtfertigt, dass denen ins Gesicht geschossen wurde. So. Und das ist ja so, erstmal kann man das nicht vergleichen. Also die Polizisten haben ja Waffen und die Protestierenden vielleicht Steine oder meinetwegen Molotow-Cocktail oder sowas. Aber das ist ja erstmal nicht vergleichbar. Und das rechtfertigt ja auch trotzdem nicht, die ins Gesicht zu schießen oder auf der Polizeiwoche zu foltern oder sexualisierte Gewalt gab es da auch wieder ganz viel. Ja, und die Proteste 2019 und 2020, die richteten sich eben auch gegen dieses neoliberale Modell, das in der Diktatur eingeführt wurde und in der Verfassung verankert ist. Bei einem Referendum stimmten dann 2020 fast 80% für eine Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass an dem Abend beim Protest auf der Straße, auf der Plaza, wo die Proteste stattfinden, viele Leute das Lied Adios General von Sol y Lluvia gesungen haben, also Tschüss General.
Adios Carnaval, Adios General, Adios Carnaval, Adios General. Hay que cantar de las Filipinas y de Panamá, de las Filipinas y de Panamá. Yo creo que cosa que es por las calles tan buenas.
Und anschließend hat eine demokratisch gewählte Versammlung auch einen Entwurf für eine neue Verfassung ausgearbeitet, in der zum Beispiel soziale Grundrechte verankert wurden, die Rechte der Natur, die Rechte für Frauen und queere Personen, aber auch für Indigene. Doch der Entwurf wurde bei einem Referendum abgelehnt. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber fass da nochmal kurz zusammen. Sophia, warum eigentlich? Warum sind so viele Menschen dafür auf die Straße gegangen, diese Verfassung abzuschaffen und haben sie dann doch nicht erneuert oder haben sich nicht einigen können auf ja, die neue Version?
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür. Es ist irgendwie schwierig zu sagen, deshalb war das so. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute, die abgelehnt haben, weil sie eben keine neue Verfassung wollen. Also viele wollen ja eine neue Verfassung. Das zeigen auch die Umfragen und Studien und was alles gibt. Aber es sind halt viele Sachen dazwischen passiert. Also einmal lag die Pandemie dazwischen, also die Coronavirus-Pandemie, die Ausgangssperren, was die ganze politische Organisation total abgeschwächt hat. Also es konnten auch keine Basisversammlungen mehr stattfinden, wo ja über die Verfassung diskutiert wurde. Und die Leute wurden dann halt auch nicht wirklich mitgenommen. Und diese ganzen Politisierungsprozesse, die angestoßen wurden durch die Proteste, wurden dann wieder so ein bisschen ausgebremst. Und viele haben die auch gar nicht gelesen, die Verfassung, und wussten gar nicht, was in dem Text drin stand. Die war ja auch sehr lang, 200 Seiten. Und es gab da gar keine ausreichende Informationskampagne, also weder vom Staat noch von den Medien. Es gibt auch keine öffentlich-rechtlichen Medien in Chile. Und die privaten Medien hatten halt auch irgendwie kein Interesse daran, darüber zu berichten. Und gleichzeitig gab es dann auch noch sehr viel Desinformation und Fake News auf sozialen Netzwerken, die Angst geschürt haben. Zum Beispiel eine sehr verbreitete Fake News, die viele Leute geglaubt haben, war, dass die Verfassung allen die Häuser wegnehmen würde, Häuser enteignen würde. Und da haben sie wirklich viele für gefürchtet, obwohl ja viele Leute gar kein Haus haben. Es klingt irgendwie absurd, aber es hat anscheinend eine Angst geschürt.
Ich nutze es ja manchmal, wenn ich ChilenInnen hier in Argentinien treffe und frage nach. Also Fragen nach der Verfassung. Vor ein paar Wochen war ich unterwegs und bin bei ChilenInnen ins Auto gestiegen, die Touristen waren. Das waren, war so ein älteres Ehepaar, so um die 50, würde ich sagen. Die waren gerade auf dem Weg zu einer Messe einer Freikirche in Argentinien. Waren so konservativ, haben mir auch erzählt, dass sie die Regierung kritisch sehen von Boric. Und dann habe ich auch gefragt, was sie glauben, warum diese Verfassung nicht durchgekommen ist. Dann haben sie gesagt, das Erste, was sie gesagt haben, die Frau hat das gesagt, naja, die Verfassung sah ja auch jetzt Rechte für Kinder vor. Und das war ja aber zu viel, hat sie gesagt, denn sie möchte, dass die Kinder von den Eltern erzogen werden können. Denn wenn die Kinder alles selber entscheiden, dann wird das ja alles nichts. So, das hat mich irgendwie sehr überrascht.
Das ist ja auch ein merkwürdiger Grund. Also ich glaube, da sind auch sehr viele Sachen passiert. Wir müssen da wirklich mal eine ausgiebige Studie zu durchführen, finde ich, von Nord bis Süden und zu wissen, warum die Leute dagegen gestimmt haben. Also da gab es echt, glaube ich, verschiedene Gründe. Es gab ja auch Tierrechte in der Verfassung. Und als ich jetzt im Süden unterwegs war bei den in den indigenen Mapuche-Gemeinden. Da haben auch viele dagegen gestimmt und da haben auch manche zu mir gesagt, dass sie dachten, mit der neuen Verfassung würde das Schlachten von Tieren verboten werden, weil ja die Tiere Rechte bekommen sollten. Und dann dachten sie, dann können sie keine Tiere mehr essen. Und das war halt dann auch so ein Argument, was, glaube ich, gerade auf dem Land verbreitet war, weil Leute da ja viel Fleisch essen und Tiere halten und so. Aber das stimmt ja gar nicht. Also Tierrechte heißt ja nicht, dass keine Tiere mehr gegessen werden, sondern dass sie vielleicht irgendwie artgerechter gehalten werden, bevor sie gegessen werden. So, und zurück zum Kollektiv Cueca Sola, von dem wir ja auch am Anfang der Folge gesprochen haben. Zu diesem Kollektiv gehören mittlerweile nicht mehr nur direkte Familienangehörige der Opfer der Diktatur, sondern auch andere Personen. Das Kollektiv wurde auch erst 2016 gegründet und arbeitet sozusagen die Geschichte der Frauen auf, die während der Diktatur getanzt haben, um ihre Angehörigen zu finden. Aber in dem Kollektiv tanzen jetzt auch nicht mehr nur Frauen, sondern auch queere Personen, Transpersonen. Und sie tragen anstatt der schwarz-weißen Kleidung rot-schwarz.
Pensar que la pérdida no es inmóvil, no es pasiva. Y eso nos ha permitido pensar en otras emociones y otros gestos para la cueca.
Tania Medalla vom Kollektiv Cueca Sola sagt, dass sie sich mit dem Kollektiv von der passiven Opferrolle entfernen wollte. Deshalb auch die rot-schwarzen Fahnen zum Beispiel als kämpferische Farben. Ihr ist es wichtig, deutlich zu machen, dass die Erinnerung nicht etwas Privates ist, das nur die Familie angeht. Die Geschichte, sagt sie, ist nicht etwas Individuelles, sondern sie ist allen Menschen widerfahren, also der ganzen Gesellschaft. Deshalb haben ihrer Ansicht nach auch alle das Recht dazu, Cueca Sola zu tanzen, nicht nur die direkten Familienangehörigen.
Ja,
das ist in Chile so eine häufige Debatte irgendwie. Also die Diktaturverbrechen werden häufig auf die direkten Betroffenen und die Familienangehörigen reduziert. Und viele, die Diktatur erlebt haben, sagen dann auch zu den Jüngeren, hey, ihr dürft jetzt gar keine Meinung dazu haben, weil ihr habt es ja nicht miterlebt. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass dieses Kollektiv Cueca Sola oder auch viele andere junge politische und künstlerische Kollektive so ein anderes Verständnis haben von der Erinnerungsarbeit und das eben auch als gesellschaftliche Aufgabe, als kollektive Aufgabe betrachten, diese Verbrechen aufzuarbeiten, daran zu erinnern, damit das eben auch von den jüngeren Generationen weitergetragen wird.
Denn nur wenn es Erinnerungskultur gibt und das aktive sich auseinandersetzen mit der Vergangenheit, dann kann man zumindest versuchen zu garantieren, dass solche Verbrechen in Zukunft nicht wieder passieren. Sophia, noch mal eine kurze Frage. Du, die ja auch sich in einem jungen Umfeld bewegt, wie merkst du denn das Erbe der Diktatur? Wie merkst du die Aufarbeitung der Diktatur, zum Beispiel in deinem Freundeskreis?
Also ich muss dazu sagen, dass mein Freundeskreis wahrscheinlich eher ziemlich links geprägt ist und deswegen sich stark mit den Diktaturverbrechen auseinandersetzt. Also ich habe auch viele Freunde, die im Theater aktiv sind oder MusikerInnen. Eine Freundin von mir hat jetzt auch zum Jahrestag eine Performance gemacht in einem Brunnen. Die haben verschiedene Brunnen in Santiago rot eingefärbt und da dann auch Cueca Sola getanzt, nackt teilweise, um eben auf das Blutvergießen aufmerksam zu machen, auch auf die sexualisierte Gewalt. Und ja, ich glaube, dass die jungen Generationen so eine ganz andere Herangehensweise haben und das führt dann häufig zu so Generationenkonflikten. Also ich glaube, dass halt die direkten Angehörigen vielleicht nicht so begeistert von gewesen wären von dieser Performance. Ich habe sie jetzt nicht dazu gefragt, aber da gibt es halt häufig Konflikte. Und die Jungen haben halt das Gefühl, also aus meinem Freundeskreis, dass sie das Erbe der Diktatur erleben, also dass sie halt unter diesem ganzen neoliberalen Modell leiden und keine öffentliche Schulbildung hatten. Also es gab auch hier die SchülerInnen-Proteste und Studierendenproteste in den 2000er Jahren. Aber dass sie gleichzeitig irgendwie nicht als legitime Opfer anerkannt werden, weil halt immer die älteren Generationen sagen, wir sind die Opfer, wir haben die Folter erlebt und dann eben nicht anerkennen, dass die jungen Generationen auch irgendwie Teil sein wollen von diesem Widerstand gegen die Diktatur, weil sie ja eben die langfristigen Folgen erleben.
Ja, das war wieder eine Folge Mehr als Mate. Wir hoffen, ihr habt was Neues gelernt und wir freuen uns wie immer über Feedback. Einfach an mehr als mate@posteo.net. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann hört doch gerne mal die letzte Folge. Da geht es ums Mate-Trinken. Und wir verlosen da auch ein Mate-Set und ein Buch. Ich bin Lisa Pausch und neben mir ist, virtuell zumindest,
Sophia Boddenberg. Das war's von uns.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.